Herzlich willkommen zu Sotaki, Neues aus den Sozial- und Humanwissenschaften, kuratiert von mir, Andreas Lange, von der Fakultät S. Relaunch Nummer 1. In eigener Sache. Was soll dieser Podcast, dieser Sozi-Podcast? Ich wende mich mit meiner neuen Serie an den allgemeinen, an Sozialwissenschaften interessierten Hörer oder Hörerin. Insbesondere aber an Studierende der sozialen Arbeit, Gesundheit und Pflege. Warum? Einfach deshalb, weil es mir einen Heidenspaß macht, hervorragende Forschungsarbeiten, kluge Bücher und vieles andere mehr in ihren Kerninhalten aufzuschließen und in einem größeren Zusammenhang zu stellen. Gehe Themen nach, die immer wieder aufflackern, insbesondere solchen, klar, ich bin Soziologe, die mit sozialer Ungleichheit zu tun haben. Und ich widme mich regelmäßig mit Inbrunst der Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Und vieles andere mehr, was mir so über den Schreibtisch läuft. Und das tue ich vor allem aus Begeisterung für die Inhalte. Content ist King. Und ab und an werde ich Interviews mit Studierenden und Mitarbeiterinnen aus der Fakultät zu ihren Themen, Schwerpunkten und Forschungen führen. Lassen Sie sich überraschen mit dieser ersten Nullnummer. Thema Nummer 1 meines heutigen Podcasts: Zeitdiagnostik at its best. Wir kleinen Könige auf dem Weg in die defensive Selbstgenügsamkeit der spätmodernen Gesellschaft? Fragezeichen. Wir beginnen heute mit faszinierend provokanten Einsichten in die Bauweise unserer spätmodernen Gesellschaft. Drei unabhängig voneinander verfasste Bücher argumentieren angesichts von Klima-, Finanz-, Corona-Krise und Ukraine-Krieg. Lasst uns doch bitte schön die Ansicht auf die Müllhalde werfen. Die Gesellschaften des Westens könnten einfach so weiterorgeln und hoffen, dass man sich wieder bald auf dem Wachstumspfad befinden wird. Pustekuchen, sagen die Autorinnen. Das spätmoderne Individuum muss mehr als nur einen Pappenstiel an anderen Orientierungen entwickeln. Nein, die Gefüge von Organisationen, Institutionen und unser gesamtes Verhältnis zu Dingen und zur Natur müssen grundlegend umgekrempelt werden. Und das, Leute, ist mehr als Simplify Our Lives. Stefan Lessenich diagnostiziert eine Gesellschaft, in der nichts mehr normal ist und eine Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Können wir alle gut nachvollziehen. Philipp Staab sieht einen Übergang von einer historischen Epoche der Selbstgestaltung, wir Tuer, wir Macher, hin zu einem neuen Zeitalter, na, der Selbsterhaltung. Aber der Literaturwissenschaftler Moritz Rudolf, Redakteur des Philosophiemagazins, verspricht uns drohend, wir alle werden Könige. Kommen wir also zur Diagnose Nummer 1. We are the kings and queens. So jedenfalls die originelle und konkret überraschende Zeitdiagnose, die Moritz Rudolf, Redakteur des Philosophiemagazins in der Zeitschrift für europäisches Denken, dem Merkur, den ich nur empfehlen kann als Lektüre, vorgelegt hat. Zum Zusammenhang. Ihr habt sicher schon mal von der Risikogesellschaft, ja, das war doch dieser Ulrich Beck, oder von der Gesellschaft der Singularitäten, unser Starsoziologe derzeit, Andreas Reckwitz, gehört. Das sind Beispiele für Zeitdiagnosen. Es gibt noch andere, die schon wieder vergessen worden sind, wie die geschwätzige Gesellschaft von Hubert Knobloch. Ich könnte Dutzende weitere aufzählen. Was sind nun aber Zeitdiagnosen genau, die ich Ihnen ja vorstellen möchte? Knapp gesagt, Analysen, die eine Diagnose einer jeweils gegenwärtigen Gesellschaft in einer knackigen, kompakten Version liefern wollen. Sie erheben nicht den Anspruch, als Einzelne eine umfassende Gesellschaftsbeschreibung vorzulegen. Mit Vereinfachungen helfen sie uns vielmehr dabei, die vielfältigen Ober- und Unterströmungen der Gesellschaft zu interpretieren und zu verstehen. Gerade in Zeiten der Vielfachkrise, denke ich, ist das sehr wichtig. Und das ist nicht nur intellektuell anregend, sondern, das ist meine Mission, in der ich unterwegs bin, öffnet im besten Fall Möglichkeitsräume für die Gestaltung des Sozialen. Nun, zurück zu Moritz Rudolf, zu den Königen. Er vertritt die Auffassung, dass wir noch eine neue Zeitdiagnose brauchen. Na klar, seine. Denn Digitalisierung, Umweltkrise und Pandemie katapultieren uns alle bildlich gesprochen jetzt wird's echt spannend, in den Rang, in den Status von Königen. Also in Personen mit Vorrechten. Ach, wie ist das schön. Aber wie wir sehen werden, auch mit sehr anstrengenden Pflichten verknüpft. Nicht umsonst hat die Queen, Gott hab sie selig, bis in die Nacht hinein geschuftet und am Tage repräsentiert. Diese Thronbesteigung von uns allen, sie wird ermöglicht und erzwungen, wir denken es uns schon fast, durch die digitalisierte Computertechnik. Sie versetzt uns in die Lage, unser Leben zu verwalten, digitale Produkte zu schaffen und vieles mehr. Zitat, so wie das mittelalterliche Königtum von der Herrlichkeit des Glaubens und der Fürsprache des Papstes abhing, zehren die heutigen Könige von ihrer digitalen Umwelt. Sie brauchen das Netz, die heilig-geistlichen Datenströmung und die Anerkennung der anderen Könige. Von den neuen Königen, so schön sich das auch anhört, also von uns allen, wird aber auch einiges gefordert. Wie der mittelalterliche König bzw. Königin werden wir alle ständig beobachtet. Eine wunderbare Wortneuschöpfung dazu. Wir leben sozusagen in neo-royaler Post-Privacy, also in der Nachprivatheit. Uff, klingt kompliziert, ist es aber nicht. Gemeint sind ganz einfach unsere gefilterten und geschönten, vorwiegend bildhaften Widerspiegelungen im Netz, also in TikTok oder Instagram. Ob unser Urlaub, unsere Leibspeise. Durch das permanente Zurschaustellen unserer Aktivitäten und oder Vorlieben oder aber No-Gos sind wir, Kurateure, Moderatoren, Präsentatoren unseres so glanzvoll aufgepeppten Lebens. Aber Achtung, Achtung, wir müssen gleichzeitig auf der Hut sein. Eine falsche Bemerkung, ein zweideutiges Bild und unsere sorgfältig konstruierte Hochglanz wie für die bunte geschaffene Konstruktion zerbröselt. Warum? Naja, weil andere Könige ihre Argusaugen und Radarohren auf uns richten und nur auf möglichst peinliche Fehler, wie jetzt auf diesen Versprecher und Ausrutscher warten. Knochentrockene digitale Welt, Sieg und Niederlage liegen nur einen Klick weit voneinander entfernt. Das Netz verspricht uns Königinnen überdies eine Überwindung unseres fehlerbehafteten Körperdaseins. Wo hat es heute Morgen bei Ihnen gezwickt? Ich könnte Ihnen ein paar Baustellen bei mir aufzählen. In Form von Transzendenzerfahrungen sollen diese kleinen Zipperlein also überwunden werden. Erfahrungen, die das Normale übersteigen im Netz. Ja, etwas weniger verschwurbelt ausgedrückt. Wir können gleichzeitig hier und in der Karibik sein oder unseren Avatar dort agieren lassen, also unser künstlich geschaffenes Traumwesen. Doch während also dieser unser zweiter virtueller Körper makellos in den Weiten und Tiefen des Webs dahin driftet, ist es um unseren zweiten fleischlichen Königskörper nicht gut bestellt. Wir alle als die neuen Königinnen sind nämlich mit den Folgen der Naturausbeutung durch eben auch wiederum die Technologie konfrontiert. Zitat, wir werden weniger Schadstoffe in die Luft blasen, weniger Müll produzieren, Fleisch und Avocados essen und reisen müssen, um unsere Zerstörungskräfte zu begrenzen. Dieser Verzicht macht uns zu Königen. Prognose 2. Anpassen kann Schicksal. In ein ähnliches Horn, das Selbstbegnügsamkeit, stößt der Soziologe Philipp Stab. In seinem Buch Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft, vertritt er die Generalthese. Wir sind schnurstracks auf dem schnellsten Weg von einer Gesellschaft der Selbstentfaltung hin zu einer Gesellschaft der Selbsterhaltung. Für die Untermauerung dieser These, die durch den Ukraine-Krieg, die Inflation sowie die Klimadebatten, da werden Sie mir zustimmen, hochaktuell ist, kann er nicht nur eine Batterie einschlägiger Befunde aus der Literatur abfeuern. Er interpretiert zudem eine Reihe qualitativer Interviews mit Personen aus systemrelevanten Berufszweigen. Die Anpassungen, die gesellschaftlich und individuell in Reaktion auf die Corona-Pandemien geleitet wurden, sieht der Professor für Soziologie als beispielhaft für die nächste Gesellschaft. Aber auch die Individuen? Ja Leute, wir werden unsere Lebensführung markant ummodeln müssen. Wir werden eine adaptive, anpassungsorientierte Lebensführung entlang neuer Sinnhorizonte einrichten müssen. Leitbegriffe sind nun sowas wie Resilienz, Widerstandsfähigkeit und Mitigation, Abschwächung. Was heißt das nun wieder? Gesellschaften und ihre Mitglieder müssen angesichts der neuen Krisenausläufer im Voraus Maßnahmen entwickeln. Ich betone im Voraus, die ein einigermaßen glimpfliches Anpassen garantieren können. Und da man nicht mehr blauäugig hoffen kann, der Kapitalismus sei grundsätzlich umzuwälzen oder dass die Klimakatastrophe einfach mal so abgewendet werden kann, kann es nur darum gehen, das ist jetzt die Botschaft, die ich auch nachdrücklich unterstreichen möchte, die schlimmsten Folgen abzumildern, zu mitigieren. Daraus könnten aber auch neue Quellen der Sinnstiftung hervorgehen. Kommen wir zur Diagnose 3, Nervous Breakdown, verfasst von Stefan Lessenich, Direktor des renommierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Auch er nimmt die multiplen Krisen, die mit einer Welle von Affekten wie Wut, Zorn, Groll einhergehen, zum Anlass zu sondieren, wie handelt eine Gesellschaft wie die unsere den Verlust von Normalitäten? Bevor er dies tut, erinnert er daran, dass Normalität nicht einfach da ist, sondern immer wieder im tagtäglichen Miteinander hergestellt werden muss. Dazu gehört auch gesellschaftsübergreifend ein Bild, was als möglich und unmöglich angesehen wird. Ja, und es gibt sie auch noch, die naiv modernen Bilder und Hoffnungen auf weiteres ökonomisches Wachstum, Technologien als Problemlöser, soziale Integration und die Macht des Nationalstaates. Aber sie werden permanent unter Stress gesetzt, aktuell von Autokraten, denken Sie an Putin, von der irrwitzigen Finanzwelt, der wilde, kapriolenschlagenden Natur und vielem anderen mehr. Analytisch gesehen, so der Soziologe, wird jede Krise mit einer Überlagerung von drei Bearbeitungsformen beantwortet. Diese sind die regressive Variante, also die rückwärtsgewandte, die reformerische und die transformative. Beherrschend in der Summe der Beobachtungen ist aber derzeit leider die regressive, sprich rückwärtsgewandte Version. Schlagendes Beispiel hierfür die Finanzkrise 2007. Sie konnte nur kurz eine neue Regulation nach sich ziehen. Außer ein bisschen Bankenregulierung ist, wie wir alle leidvoll erfahren mussten, so gut wie gar nichts geschehen. Die machen weiter wie vorher. Ein solches Urteil trifft leider auch auf die Form der Regulation des sogenannten Flüchtlingsproblems zu. Zwar hat sich die deutsche Bevölkerung enorm hilfreich gezeigt, aber die gesamteuropäische Reaktionsform war zutiefst regressiv. Die täglichen Nachrichten bestätigen das. Nicht nur Pegida und AfD sind anzuführen, sondern die neu erlassenen Gesetze auf der Ebene von EU und Deutschland. Ein bisschen anders stellt sich das für den Bereich der Klimapolitik dar. Wie aber sähe nun eine transformative, eine neue Stufe der Entwicklung aus? Zuerst müsste, das ist eben typisch soziologisch, immer wieder an den Eigenanteil des menschlichen Handelns, an den Krisenursachen erinnert werden. Hallo, wach werden da draußen. Wir haben es in der Hand. Die Normalitätszwänge sind hausgemacht. Es geht darum, bislang nicht realisierte Potenziale des anderen zu aktivieren. Konkret, die Wirtschaft muss, so leid man das tut, die Endlichkeit der materiellen Ressourcen umfassend zur Kenntnis nehmen. Die Mär vom alles zur Güte regelnden Markt muss zurückgewiesen werden, auch wenn es ein schönes Märchen ist. Politik muss demokratisch im Sinne von hochpartizipativ werden, anstatt die Bürger mit den immer gleichen monoton einfallslosen Diskursschnipseln zu peinigen. Ich denke, das sind drei Zeitdiagnosen, die im Verbund gelesen zum produktiven Denken anregen. Aber selber lesen macht schlau. Ich komme zu meinem zweiten Teil, zum Thema Ungleichheit. Fleißarbeit von Bildungsforschern belegt, wie langweilig, aber zutreffend, Chancen auf Teilhabe an Bildung stark von den familialen Voraussetzungen abhängig. Neben den großen Gemälden der Zeitdiagnose müssen Sozialwissenschaftler immer wieder auch kleinformatigere Porträts der Landschaft des Sozialen produzieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Bringschuld, die wir gegenüber der Gesellschaft haben. Und ein Dauerbrenner solcher Porträts bilden die ungleichen Chancen auf Teilhabe am Bildungssystem ab. Jetzt haben Frankfurter Bildungsforscherinnen ein wahres Monumentalwerk an Auswertungsfleiß vorgelegt. Anna Bachsleitner und andere haben im Wachsmann Verlag ein Sammelband mit dem Titel Soziale Ungleichheit des Bildungserwerbs von der Vorschule bis zur Hochschule vorgelegt. Dafür haben sie 33.662 Publikationen gesichtet und zusammengefasst. Ein Forschungsvolumen von 20 Jahren. Die untersuchten Bildungsaspekte umfassen die Beteiligung an institutioneller Bildung, also wer geht auf die Schule, die erreichten Bildungsabschlüsse sowie was lernt man tatsächlich, also Kompetenzerwerb und die Noten. Das Kapitel über soziale Ungleichheit des Bildungserwerbs in der vorschulischen Bildung belegt beispielsweise, dass Kinder aus sozioökonomisch privilegierten Familien schon in dieser frühen Lebensphase höhere Kompetenzen haben, sowohl in den sprachlichen, mathematischen als auch kognitiven Domänen. Sie beteiligen sich mehr an institutionalisierter Bildung und werden mehr informell gefördert. Die Ergebnisse zu bestehenden Herkunftseffekten über alle Bildungsbereiche hinweg verweisen dabei auf die weiterhin bestehende Dringlichkeit, soziale Herkunft und den Bildungserwerb zu entkoppeln. Und sie werfen zugleich Fragen zur Hartnäckigkeit sozialer Ungleichheiten auf. Eine zu wünschende weiterführende Forschung zu sozialen Ungleichheiten in Kompetenzen und Beteiligung erfordert insgesamt gesehen, so die Forscherinnen, nach ihrer Kernerarbeit, da ist viel Fleiß investiert worden und wahrscheinlich viel Schweiß geflossen, einen noch schärfer gestellten Blick auf die Mechanismen, die sozialen Ungleichheiten zugrunde liegen. Was also, das ist auch eines meiner Hauptforschungsgebiete und Interessen, was also passiert in den Familien, das so viel Ungleichheit produziert und was geschieht vor allem an den Schnittstellen zwischen Familie und Bildungsinstitutionen, sodass so eklatante Zusammenhänge wie bei uns in Deutschland mittlerweile über Jahrzehnte gleichsam einbetoniert erscheinen. Nur wenn diese weiter aufgeklärt werden, diese Mechanismen nämlich, Korrelationen haben wir jetzt genügend, können soziale Arbeit und Politik zielführender Instrumente entwickeln, die Ungleichheit sicher niemals völlig aufheben können, aber es auf ein vertretbares Maß reduzieren können. Ich komme zum letzten Teil meines heutigen Podcastes, aber bleiben Sie dran, es wird nochmal spannend. Ich befasse mich mit etwas, was wir wahrscheinlich so am Tag einmal erleben, nämlich eine Emotion möchte ich beschreiben, die für die soziale Arbeit enorm bedeutsam ist, aber meines Erachtens noch gar nicht so sehr auf dem Radar der sozialen Arbeit und der Pflege ist. Ich rede von der Scham. Dazu noch ein paar Gedanken und Literatursplitter, für die ich mich hoffentlich nicht schämen muss. Aber schauen wir mal. Soziologisch hat sich vor allem, Sie wissen es, Norbert Elias mit Scham anhand seiner Analyse der Etikettenbücher seit dem Mittelalter beschäftigt. Er hat ja zeigen können, dass sich im Laufe der Jahrhunderte die Scham immer stärker ausgebreitet hat. Hinsichtlich der Bereiche und hinsichtlich der Bevölkerungsschichten, die Scham empfinden. Während man zuerst noch selbst bei Königs mit den Fingern ungeniert in das Festmahl langen durfte, musste man später und bis heute auf ein ausdifferenzierteres Instrumentarium zurückgreifen. Gabel und Messer, um sich die Nahrung ordnungsgemäß einzuverleiben. Auch die Einführung des Taschentuchs als funktionalem Äquivalent zum auf dem Boden rotzen hat seine Zeit gedauert. In den 1960er Jahren dann haben sich gewisse Schamgrenzen wieder zurückgezogen, beispielsweise was Kleidung, Nacktheit und burschikoses Verhalten in öffentlichen Settings angeht. Beispiel 1, Joschka Fischer im Bundestag mit Turnschuhen, Beispiel 2, Andreas Lange im Hörsaal mit Turnschuhen. Derzeit erleben wir wiederum eine Renaissance des Schämens und Beschämens. Ja, Sie ahnen es, Sie raten es durch die sozialen Medien. Ja, nichts Falsches twittern oder posten, dann gibt's nämlich eine Schippe Shitstorm und eine Tonne Joghurt vors Haus. Der mittelalterliche Schandpfahl und der Pranger sind heute, ja, Twitter und Instagram. Aber ganz ernst gesprochen. Scham als beharrliches, stetes und marterndes Grundgefühl der eigenen Unwürdigkeit und Inkompetenz ist auch der Inhalt eines der wichtigsten Bücher der letztjährigen Literatur-Nobelpreisträgerin. Ja, wer war das nochmal? Richtig, Annie Ernaux, die ihr eigenes schamdurchzogenes Leben eindrucksvoll skizziert in einem Buch mit dem Titel Die Scham. Sie ist nebenbei, das ist an die Methodenspezialisten gerichtet, mehr oder weniger diejenige, die der Methode der sogenannten Autoethnographie die entscheidende literarische Matrix geliefert hat. Ein anregendes Update des Schamdiskurses lieferte gerade diese Woche in der Wochenzeitschrift Die Zeit Matthias Kreinberg. Er arbeitet subtil und überzeugend heraus, wie bestimmte Erfahrungen Makel, Stigmatisierungen und die dadurch ausgelöste Scham zu einem lebenslangen dominierenden Kern der Persönlichkeit werden können. Die Konsequenzen der Scham wiederum werden treffend ausgeleuchtet. Scham führt zu Stress, der wiederum vielfältige negative physiologische Effekte im Gepäck hat. Scham ist aber auch produktiv, wie kulturvergleichende Untersuchungen zeigen, weil sie zur Binnenintegration von Kollektiven führen können. Ferner notiert Kreienberg für die letzten Jahre eine Umkehrung der Beschämungsmacht. Waren es früher die Eliten, welche das gemeine Volk beschämt hatten, ist es heute, wie an vielen Beispielen von Stars und Politikerinnen gezeigt wird, genau umgekehrt. Heute wird von unten nach oben beschämt. Neu geschürt schließlich wird die Scham von uns allen durch die perfekten Buddies in den Massenmedien und sozialen Medien. Schamprofiteure sind die ästhetischen Chirurgen. Seit 4 Jahren ist die Nachfrage nach Schönheitsoperationen um 33% gestiegen. Soweit der heutige Einblick in das sozialwissenschaftliche Labor. In der nächsten Ausgabe geht es um den Sinn des Lebens. Ich hoffe, ich habe heute ein bisschen Sinn vermitteln können. Vielen Dank fürs Zuhören.